Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tippi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout, deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide. Willkommen zurück bei Alles legal, Fintech, Recht kompakt. Ich bin Dana Mondra und wir sind heute in der fünften und letzten Episode unserer Serie zur Audi-Wallet angekommen. Und gemeinsam mit Peter Frey von Enneton ziehen wir heute nochmal Fazit, sprechen über offene Baustellen und wagen einen Blick nach vorn. Und ich freue mich, Peter, also ich bin auch ein bisschen traurig, dass es die letzte ist, aber Peter, ich freue mich, dass du in unserer Abschlussfolge wieder mit dabei bist.
Ja, hallo Dana, vielen Dank für die Einladung zur letzten Folge. Ich hoffe, es kommen da noch andere Folgen zu anderen Themen, aber nun mal die letzte Folge zur Audi-Wallet. Ich freue mich sehr, noch einmal gemeinsam mit dir auf die Reise zu gehen und auf die letzten Folgen zurückzublicken und zusammenzutragen, was bleibt und dann natürlich auch in dieser Folge einen Ausblick darauf werfen, wohin die Reise gehen wird mit der Audi-Wallet.
Ja, sehr schön. Dann lass uns direkt starten und lass uns zum Einstieg doch nochmal zusammenfassen. Was waren denn aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus unseren bisherigen Gesprächen zur Audi-Wallet?
Ja, also wir haben festgestellt, und ich glaube, das ist immer ein sehr wesentliches Merkmal zum grundlegenden Verständnis der Audi-Wallet, dass die Audi-Wallet nicht nur eine technische Innovation ist, sondern viel mehr. Nämlich der Versuch, eine europaweit funktionierende, vertrauenswürdige und rechtlich anerkannte digitale Identitätsinfrastruktur zu schaffen. Die Audi-Wallet, das haben wir gesehen, basiert auf der eIDAS-2-Verordnung und paar Stichpunkte zur Audi-Wallet, über die wir ausführlich gesprochen haben. Merkmal ist ja, dass die Bürgerinnen und Bürger, die die Audi-Wallet nutzen, weitgehend die Kontrolle über ihre Daten behalten. Stichwort war hier das Sovereign Identity, SSI-Prinzip. Und sie haben die Möglichkeit, mit der Audi-Wallet im Alltag sicher und auch selektiv ihre Daten zu teilen. Auch hier wieder der Grundsatz, ja, den wir hier angesprochen haben, ist der Grundsatz der Selective Disclosure. Und was die Audi-Wallet noch kann, man kann mit Hilfe der Audi-Wallet elektronische Signaturen leisten. Insgesamt bedeutet das für die Finanzbranche sowie für Behörden und auch andere Branchen, dass sie die Chance haben, bislang papier- oder medienbruchanfällige Prozesse vollständig digital abzuwickeln mit Hilfe der Audi-Wallet.
Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie umfassend die Wallet reguliert ist und wie die Rollen im Ökosystem verteilt sind. Lass uns das nochmal kurz bündeln. Welche zentralen Player sind beteiligt und wofür sind sie jeweils zuständig?
Ja, die wichtigsten Teilnehmer am Audi-Wallet-Ökosystem sind die folgenden. Da wird es zunächst den Wallet-Herausgeber geben. Also es wird mindestens 27 Audi-Wallet-Herausgeber geben, weil jeder Mitgliedstaat verpflichtet ist, mindestens eine Audi-Wallet herauszugeben. Der Audi-Wallet-Herausgeber ist der Staat selbst oder ein privates Unternehmen im Auftrag des Staates oder ein privates Unternehmen, das eine entsprechende Anerkennung durch den Staat erlangt hat. Der Wallet-Herausgeber ist für die Bereitstellung Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Datenschutz der Wallet verantwortlich. Rolle 2 sind die Issuer, die Anbieter von elektronischen Attributsbescheinigungen bzw. von elektronischen Attributen. Wir haben da drei Arten von Attributen kennengelernt. Einmal die sogenannten Personenidentifizierungsdaten, der PID-Datensatz. Das sind die Daten, die die eigentliche Identität des Nutzers bestätigen und einem besonderen Vertrauensniveau unterliegen. Und dann haben wir noch elektronische Attributsbescheinigungen. Das können Attributsbescheinigungen sein, die von Ämtern, Behörden kommen und bestimmte Eigenschaften einer Person ausweisen, die bei den Ämtern hinterlegt ist, wie zum Beispiel ein Führerschein oder dergleichen. Und dann haben wir die privatwirtschaftlichen Attribute. Das sind Attribute, die von einem dazu berufenen Unternehmen kommen, beispielsweise die Bank für die IBAN oder die Universität für den Studienabschluss oder die Versicherung für den Versicherungsstatus. Die nächste grundlegende Rolle sind die sogenannten vertrauenden Beteiligten. Das sind auch Relying Party oder Verifier genannt. Das sind die Stellen, die Nachweise aus der EudiWallet entgegennehmen und prüfen. Das können zum Beispiel Behörden sein, Banken, Versicherungen, Telekommunikationsanbieter und dergleichen. Und dann haben wir natürlich die Aufsicht auch am Tisch. Und zwar gibt es ein klar definiertes Aufsichtsregime im Zusammenhang mit der EudiWallet. Auf nationaler Ebene, da haben die Mitgliedstaaten Stellen zu benennen, die für die Aufsicht über die EudiWallet und deren Teilnehmer zuständig sind. In Deutschland wird da voraussichtlich das BSI eine zentrale Rolle spielen. Und auf europäischer Ebene gibt es die Kommission und die Europäische Kooperationsgruppe für die digitale Identität, die zuständig sind für die Aufsicht und Weiterentwicklung der EudiWallet in rechtlicher Hinsicht.
Super, schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Und wenn wir auf die konkrete Nutzung schauen, die Use Cases für die EudiWallet sind ja sehr vielfältig, nicht wahr?
Ja, genau. Also wenn man das kategorisieren will, kann man aus meiner Sicht folgende grundlegende Use Cases unterscheiden. Zum einen dienen die EudiWallets für digitale Identitätsnachweise. Also überall, wo die Identität des Nutzers abgefragt wird, wird die EudiWallet eine zentrale Rolle spielen. Das kann bei der Kontoeröffnung sein, bei Vertragsabschlüssen oder auch gegenüber Behörden. Im Bereich des Zahlungsverkehrs haben wir ja noch die Tatsache, dass eine Zahlungstransaktion authentifiziert werden muss. Stichwort ist hier die starke Kundenauthentifizierung. Und auch für die starke Kundenauthentifizierung wird man die EudiWallet einsetzen können. Dann dient die Wallet auch dem Nachweis von Eigenschaften einer Person, also Attributsnachweise, wie zum Beispiel Altersbestätigungen oder Wohnsitzbestätigungen. Auch für diesen Zweck wird man die EudiWallet einsetzen können. Und schließlich wird sie eine hoffentlich große Rolle spielen bei digitalen Vertragsabschlüssen. Insbesondere hier die Funktion der EudiWallet, auch die elektronische, qualifizierte elektronische Signatur zu ermöglichen. Das sind so die grundlegenden Use Cases.
Wir haben ja in den letzten Folgen viel über Chancen und Herausforderungen jetzt für die Finanzbranche gesprochen. Kannst du das zum Abschluss nochmal in so Stichpunkten zusammenfassen?
Ja, gerne. Zunächst der Blick auf die Chancen. Wir haben darüber gesprochen, dass die EudiWallet ermöglicht, den Relying Parties ermöglicht, standardisierte und sichere Prozesse zu designen im Rahmen des Onboardings für digitale Produkte, dort insbesondere zur Durchführung des KYC und der Authentifizierung. Und durch diese und das auch europaweit. Wir sprechen ja über ein harmonisiertes Produkt. Wir sprechen hier, wenn man jetzt die Chancen ansieht, von erheblichen Effizienzgewinnen und Kostensenkungen, die man durch diese Standardisierung erreichen kann. Thema Harmonisierung hatte ich kurz angesprochen. dadurch, dass alles im Rahmen der EudiWallet ja harmonisiert sein soll, also in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich sein soll, Stichwort Interoperabilität, haben grenzüberschreitende Player in der Finanzbranche auch die Möglichkeit, ihre Prozesse europaweit harmonisiert auszugestalten. Auch das führt zu Effizienzgewinnen und Kostensenkungen. Und das gilt auch für die Möglichkeit, digitale Vertragsabschlüsse durchzuführen. Zieht dann medienbruchfreie, voll digitale Onboarding-Prozesse nach sich. Hierdurch hat man da einen großen Gewinn, hoffentlich bei dem Kundenerlebnis, Nutzererlebnis und steigert so die Akzeptanz der digitalen Produkte generell. Das sind so die Chancen, die Kernchancen jetzt zu den Herausforderungen, die wir auch besprochen haben. Natürlich ist die EudiWallet und das EudiWallet-Ökosystem ein technisches Thema und überall, wo es Technik gibt, haben wir auch Risiken. Wir haben natürlich technische Sicherheitsrisiken. Wir haben Datenrisiken. Was kann passieren in Bezug auf die Daten, die in der EudiWallet sind oder die an die Relying Parties übermittelt werden? Und natürlich wird das Thema EudiWallet das Problem des Social Engineering auch nicht beseitigen, nämlich dass der User der EudiWallet manipuliert wird von betrügerischen Dritten, etwas Schädliches mit der EudiWallet zu tun. Das ist das eine Thema, was ich als Herausforderung bezeichne. Das andere Thema ist, natürlich muss die EudiWallet in bestehende Systeme integriert werden. Da wird es Aufwände geben auf Seiten der Relying Parties. Und schließlich gibt es auch noch rechtliche Themen. Ein rechtliches Thema, das ich als Herausforderung sehe, ist, dass die Haftungsfragen im Zusammenhang mit der EudiWallet noch nicht eindeutig geklärt sind. Insbesondere die Frage, wer haftet denn für Schäden, wenn etwas beim Wallet-Prozess schief geht? Gerade im Zahlungsverkehr ist das ja eine sehr relevante Frage, wenn fehlerhafte Zahlungstransaktionen mit Hilfe der EudiWallet ausgelöst werden.
Das ist noch einiges an Herausforderungen. Ich würde auf so offene Baustellen gerne nochmal weiterdenken. Was sind denn aus deiner Sicht die größten offenen Punkte? Und um EudiWallet.
Ich sehe offene Punkte, vor allem auf rechtlicher, regulatorischer Ebene und auch in technischer Hinsicht.
Okay. Und wo siehst du aktuell die größten rechtlichen und regulatorischen Unsicherheiten? Fragen wir mal so.
Ein Thema hatte ich gerade angesprochen, das eben bislang offen ist, wie die Haftungsfragen zwischen den Zahlungsdienstleistern und den Wallet-Betreibern geregelt werden. Da geben weder die EIDAS-2-Verordnung noch die PSD2 und selbst die künftige PSD3 PSR keine klaren Antworten drauf. Darüber haben wir ja, denke ich, war Folge 4 ausführlich dazu gesprochen. Es gibt aber auch noch einige unklare Aspekte in regulatorischer Hinsicht, die wir noch nicht so vertieft angeschaut haben. Deshalb lass mich da an dieser Stelle vielleicht noch ein, zwei Punkte aufgreifen. Zum einen ist nach den derzeitigen Entwurfstexten der PSD3 PSR unklar, ob der Zahlungsdienstleister mit jedem EudiWallet-Betreiber einen Auslagerungsvertrag schließen muss. Man könnte ja den EudiWallet-Betreiber als einen technischen Dienstleister qualifizieren, der Elemente der starken Kundenauthentifizierung bereitstellt und überprüft. Und genau für einen solchen technischen Dienstleister sieht die PSR künftig die Pflicht vor, mit dem Institut einen Auslagerungsvertrag zu schließen. Würde man jetzt die Auffassung vertreten, dass der EudiWallet-Betreiber in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt, dann hätte dies zur Folge, dass jeder Zahlungsdienstleister mit mindestens 27 EudiWallet-Betreibern einen Auslagerungsvertrag schließen müsste. Das wäre ja in praktischer Hinsicht ein kaum überwindbares Hindernis für die Verbreitung der EudiWallet in der Finanzbranche. Die von mir jetzt aufgeworfene Frage kann daher nur vernünftigerweise mit Nein beantwortet werden. Und dafür gibt es auch einige gute rechtliche Argumente, das so zu sehen, dass der Eudi-Wallet-Betreiber eben nicht in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt. Allerdings fehlt es eben an einer ausdrücklichen Klarstellung und das produziert Rechtsunsicherheit. Und Rechtsunsicherheit ist ja, wie wir wissen, für den Markt nie gut. Das ist ein regulatorisches Thema. Das andere regulatorische Thema, auf das ich kurz zu sprechen komme, ist das Thema Einsatz der Eudi-Wallet bei der geldwäscherechtlichen Identifizierung. Weder das Geldwäschegesetz noch künftig die AML-Verordnung, die ab dem Juli 2027 in Kraft tritt und der Maßstab für die künftige Geldwäscheregulierung sein wird, sehen ausdrückliche Regelungen vor, wie denn die Eudi-Wallet im Zusammenhang mit dem KYC eingesetzt werden kann. Es bestehen daher in Detailfragen Rechtsunsicherheiten, ja, wie die Regelungen des Geldwäschegesetzes und der AML-Verordnung auf die Eudi-Wallet anzuwenden sind. Hierzu wird es wahrscheinlich noch entsprechende Verlautbarungen der BaFin und der AMLA, also der zukünftigen Geldwäscheaufsichtsbehörde, geben. Bis diese Verlautbarungen da sind, muss sich jedes Institut sozusagen seine eigenen Schlüsse ziehen. Und die werden natürlich etwas rechtsunsicher sein, weil, wie gesagt, ausdrückliche Regelungen fehlen.
Dann lass uns doch nochmal neben Regulierung gucken. Also neben Regulierung, wo siehst du denn aktuell die wichtigsten technischen Baustellen?
Ja, ganz wichtig wird sein, dass die technische Interoperabilität des grenzüberschreitenden Wallet-Einsatzes entsprechend den Vorstellungen des Gesetzgebers auch tatsächlich hergestellt wird. Wir haben ja die EIDAS-2-Verordnung und die Durchführungsrechtsakte zur EIDAS-2-Verordnung und die geben natürlich technische Standards vor für die Eudi-Wallet. Und daneben gibt es ja das sogenannte Architecture Reference Framework, das ARF, das eben zwar kein Gesetz ist, sondern ein technisches Referenzdokument, das von der Kommission und den Mitgliedstaaten erarbeitet wird, auch noch derzeit fortentwickelt wird, und was in technischer Hinsicht die Zielarchitektur der Eudi-Wallet beschreibt. Aber diese technischen Standards lassen eben schon noch gewissen Spielraum bei der technischen Ausgestaltung der Eudi-Wallet im Detail. Und hier muss natürlich aufgepasst werden, dass diese Spielräume die Ausnutzung dieser Spielräume nicht dazu führt, dass es unterschiedliche Wallet-Lösungen geschaffen werden, die nicht ganz dem reibungslosen, grenzüberschreitenden Einsatz zugutekommen. Das ist mal ein technisches Thema. Da wird man sich die ersten Wallet-Lösungen, die dann im Markt sind, anschauen müssen. Wo natürlich ein großes Fragezeichen noch ist, ist die Frage, wie wird denn die Eudi-Wallet bei den Nutzern ankommen? Die Verbreitung hängt ja davon ab, dass die Nutzer, also die Bürgerinnen und Bürger, vor allem und auch Unternehmen, die Eudi-Wallet ja in ihrem alltäglichen Leben einsetzen. Und dieser tagtägliche Einsatz wird sehr abhängig sein von der Nutzerfreundlichkeit und der Alltagstauglichkeit der einzelnen Wallet-Lösungen. Wenn das Nutzererlebnis schlecht ist einzelnen Wallet-Lösungen, weil es zu kompliziert ist, nicht intuitiv ist oder dergleichen, dann wird sich das sehr schädlich auf die Verbreitung der Eudi-Wallet insgesamt auswirken. Und in technischer Hinsicht ist natürlich auch immer das Thema Datenschutz und Missbrauch zu nennen. Auch die datenschutzrechtlichen Standards, ja, wie zum Beispiel das SSI-Prinzip, ja, wird soziale Risiken wie Social Engineering oder auch technische Angriffe nicht vollständig ausschließen. Und von daher bleibt schlichtweg abzuwarten, ja, wie sicher denn tatsächlich die Wallet-Lösungen sein werden in technischer Hinsicht, also Abwehr von Cyberangriffen einerseits und in datenschutzrechtlicher Hinsicht, also Abwehr von Datenschutzmissbrauch andererseits. Das sind alles noch, sage ich mal, naturgemäß offene Punkte, die man noch nicht derzeit abschließend beantworten kann.
Dann nochmal das Stichwort politische Dynamiken. Welche Faktoren werden da aus deiner Sicht darüber entscheiden, ob die Wallet am Ende dann ein Erfolg wird oder nicht?
Zunächst muss mal natürlich nach wie vor der politische Wille da sein, auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene, um das Projekt EudiWallet tatsächlich zum Erfolg zu führen. Das ist ja, sage ich mal, eine lebende Regulierung. Da wird es immer wieder Anpassungsbedarf geben, je nachdem, welche Erfahrungen man mit der EudiWallet sammelt. Und das muss dann auch in politischer Hinsicht mit dem entsprechenden politischen Willen dann umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten müssen zusammenarbeiten. Das ist ein grenzüberschreitendes Projekt. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Sicherstellung der Interoperabilität und die Entwicklung gemeinsamer Standards. Das kann nur gelingen, ja, wenn auch alle Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Aber auch die Wirtschaft, insbesondere die großen Unternehmen aus der Finanz-, Telekom- und der Plattformbranche, müssen an der Umsetzung des EudiWallet-Projekts aktiv mitarbeiten. Damit meine ich vor allem, sie müssen die Wallet als Standard akzeptieren und anbieten. Ja, wenn der Nutzer jedes Mal fragen muss, kann ich die EudiWallet bei dir einsetzen oder die EudiWallet nur ganz versteckt angeboten wird, dann wird es natürlich auch etwas schwieriger, ja, die Nutzung und Verbreitung der EudiWallet zu fördern. Und dann natürlich auch die offenen regulatorischen und rechtlichen Themen. Nochmal angesprochen, je schneller Klarheit darüber geschaffen wird, wie die EudiWallet in haftungsrechtlicher und auch in regulatorischer Hinsicht zu behandeln ist, desto höher wird das auch das Vertrauen, ja, der Nutzer und der anderen Teilnehmer in die EudiWallet-Infrastruktur.
Und was muss denn aus deiner Sicht ganz konkret geregelt und harmonisiert werden, damit dann die Wallet tatsächlich im Alltag auch wirklich ankommen wird?
Ich versuche es mal in kurzen Schlagsätzen zu formulieren. Zunächst mal klare Haftungsverteilung. Es braucht eben klare gesetzliche Regelungen dazu, dass Banken bei Fehlern im Wallet-Bereich nicht alleine das Risiko tragen, sondern bei nachweisbaren Fehlern eben ihren Schaden auch auf die EudiWallet-Betreiber abwälzen können. Dann braucht es eine klare regulatorische Einordnung der EudiWallet. Es muss klar sein und auch im Detail, welche regulatorischen Anforderungen Unternehmen in der Finanzbranche bei Einsatz der EudiWallet zu beachten haben. Die technischen Standards müssen das EudiWallet-Ökosystem betreffen, müssen aus meiner Hinsicht, mehr zukunftsoffen sein. Das heißt, die Durchführungsrechtsakte und das ARF müssen praxistauglich sein, sicher und offen für Innovationen. Und hier wieder das Stichwort der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Wir sprechen hier von einer EU-weiten Akzeptanz-Thematik und Interoperabilität. Das heißt, einzelne Mitgliedstaaten müssen mitwirken und wenn einzelne Mitgliedstaaten die Umsetzung verzögern, dann haben wir wieder einen fragmentierten Markt im Bereich der Identitätsinfrastruktur und das ist ja gerade das, was EIDAS 2 verhindern will. Und nicht zuletzt, Stichwort Education. Wir brauchen Aufklärung und Bildung der Nutzer und Nutzerinnen im Zusammenhang mit dem Umgang der EudiWallet. Denn nur was der Nutzer kennt, das wird er auch einsetzen. Da wird auch noch aus meiner Sicht hier Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen.
Okay, da haben wir, glaube ich, erstmal einen guten Überblick gegeben. Gibt es da noch aus deiner Sicht noch weitere Entwicklungen, die wir im Blick behalten müssen, oder war es das?
Nein, also ich meine, die Infrastruktur, die der EudiWallet, die steht ja momentan oder ist noch nicht live in der Praxis, ist noch nicht getestet, es ist unklar, ja, oder es ist nicht unklar, es besteht Hoffnung, dass die Infrastruktur sehr weitgehend genutzt wird. Da wird interessant sein, ja, welche Art von Nachweisen etwa im Gesundheitswesen und bei Bildungsabschlüssen, wie wird da die EudiWallet zum Einsatz kommen? Also wir haben ja zum Beispiel sowas nicht ich weise jetzt meinen Bildungsabschluss digital nach. Da schicke ich ja immer noch eine Kopie meines Zeugnisses irgendwo hin. Mhm. Ja. Werden solche Prozesse künftig durch die EudiWallet abgewickelt und wenn ja, wie? Da gibt es also noch viel Innovationspotenzial. Eine weitere spannende Frage ist ja, welche Mehrwertservices werden sich um die EudiWallet herum entwickeln? Werden wir ein Feld haben, wo wir die EudiWallet als Standalone-Produkt, Standalone-Lösung haben oder werden wir EudiWallet sehen, die in irgendwelche anderen Anwendungen integriert sind und wo es dann noch zusätzliche Services rundherum gibt von den jeweiligen EudiWallet-Anbietern oder EudiWallet-Akzeptanten, sozusagen wiederum immanent dann die Verbreitung und Nutzung der EudiWallets fördern. Das sind spannende Entwicklungen, die es abzuwarten gilt und die stehen, wie gesagt, heute noch nicht fest.
Dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf den so einen zeitlichen Ausblick schauen. Wie ist der aktuelle Stand des Regulierungsrahmens und wann ist realistisch mit der Einführung der EudiWallet zu rechnen?
Ja, also wie wir in den vorangehenden Folgen auch gesehen und gehört haben, ist der Rechtsrahmen für die EudiWallet ja schon sehr weit vorangeschritten. Grundlage ist ja die EIDAS 2-Verordnung, die seit April 2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht ist und im Mai 2024 in Kraft getreten ist. Die Kommission wurde ja im Rahmen der EIDAS 2 ermächtigt, weitere Details zur Bereitstellung und Nutzung der EudiWallet in Durchführungsrechtsakten zu regeln. Die meisten dieser Durchführungsrechtsakte, die sind bereits verabschiedet und in Kraft. Mhm. Also auf europäischer Ebene sind wir sehr, sehr weit, was den Rechtsrahmen betrifft. Auf nationaler Ebene ist es so, dass der deutsche Gesetzgeber derzeit noch prüft, ob und welche nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die EudiWallet angepasst werden müssen. Da gibt es noch kein abschließendes Bild, welche Regelungen in Bezug auf die EudiWallet auf nationaler Ebene erfolgen müssen.
Okay. Und wie sieht die Umsetzung konkret in Deutschland aus? Also wenn wir auf den Zeitplan blicken?
Ja, genau. Also da lohnt sich ein Blick auf die auf den Zeitplan und auch auf die Umsetzung oder den deutschen Umsetzungsweg für eine EudiWallet-Infrastruktur. In Deutschland ist es so, dass es sowohl eine staatliche EudiWallet geben wird, als auch nicht staatliche EudiWallets, das heißt EudiWallets von privaten Unternehmen, die dann vom Staat anerkannt werden. Die Entwicklung der staatlichen EudiWallet, die liegt in der Verantwortung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Und die Umsetzung erfolgt durch die Sprint-Agentur. Das ist eine Behörde, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern in einem offenen, transparenten Verfahren ein sicheres und zukunftsfähiges EudiWallet-Ökosystem in Deutschland aufbauen wollen. Die staatliche EudiWallet wird nach derzeitiger Einschätzung wohl Anfang 2027 bereitgestellt werden. Die Bereitstellung ist kostenlos und es wird wohl zunächst eine Standalone-App für das Smartphone geben. Kann sein, dass die EudiWallet-Lösung am Anfang nicht alle Funktionen umfasst, die der Gesetzgeber sich so vorgestellt hat. Letztlich hängt aber der genaue Zeitplan und der genaue Funktionsumfang der initialen staatlichen EudiWallet von technischen Entwicklungen oder von dem weiteren technischen Fortgang ab und auch vom Zeitpunkt der Finalisierung von regulatorischen Vorgaben. Da kann es also noch Bewegung geben. Ja, wie wir auch gehört haben, und auch das spielt natürlich für die Umsetzung der EudiWallet eine Rolle, eine Nutzungspflicht für Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen von EudiWallets besteht ja nicht. Dagegen gibt es in bestimmten Fällen Akzeptanzpflichten für die EudiWallet. Da wird es so sein, ja, dass öffentliche Stellen, bestimmte private Anbieter und sehr große Online-Plattformen die EudiWallet für die Identifizierung und Authentifizierung zu akzeptieren haben. Näheres dazu, glaube ich, haben wir in der Folge 2 besprochen.
Ja, sehr gut. Verlinken wir auch nochmal drauf. Du sagtest, die Wallet ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Was ist denn das Geschäftsmodell hinter der Audi Wallet?
Ja, also die Bereitstellung für die Bürger und Bürgerinnen ist tatsächlich kostenfrei. Hintergrund dafür ist, dass man ja möchte, dass die Audi Wallet möglichst breit genutzt wird. Und da sind natürlich Kosten immer ein Störfaktor. Das Geschäftsmodell, ja, basiert somit im Wesentlichen auf der Herausgabe von Attributen und der Akzeptanz von Attributen innerhalb der Wallet-Infrastruktur sowie gegebenenfalls Services rundherum um die Audi-Wallet. Der Bezug und die Nutzung bestimmter Attribute, die können für den Nutzer durchaus kostenpflichtig sein. Und da bleibt es spannend, ja, was wird sich da für ein Markt entwickeln? Welche Anbieter von Attributen werden wir haben? Welche Nachfrager von Attributen? Von welchen Arten von Attributen? Da kann sich ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Und schließlich muss man in kommerzieller Hinsicht natürlich auch die indirekten Aspekte immer berücksichtigen. Durch die Audi Wallet kann es zu einer verbesserten, verstärkten Kundenbindung kommen, zu einem besseren Kundenservice und einem besseren Kundenerlebnis. Und das allein könnte Motivation sein, für ein Unternehmen eine Audi Wallet anzubieten oder zumindest eine Audi Wallet zu akzeptieren, auch da, wo es freiwillig ist.
Okay, lieben Dank. Zum Abschluss noch ganz praktisch gefragt. Worauf sollten denn Unternehmen aus deiner Sicht jetzt schon achten?
Ja, jetzt kommt es, was die Juristen immer sagen. Immer wenn es neue Regularien gibt, sagen wir immer, liebe Unternehmen, fangt frühzeitig an, auch euch auf die neuen regulatorischen Herausforderungen vorzubereiten. Natürlich sage ich das auch jetzt in Bezug auf die Audi Wallet. Da gilt es, sehr frühzeitig die eigenen Prozesse und Schnittstellen auf Kompatibilität mit der Audi Wallet zu prüfen, sowohl in rechtlicher Hinsicht natürlich als auch in technischer Hinsicht. Und in diesem Zusammenhang sollten sich die Unternehmen auch überlegen, ja, wie sie ihre Geschäftsprozesse im Hinblick auf die Audi Wallet ja strukturell anpassen und gegebenenfalls auch erneuern. Muss ich da vor Augen führen, dass der Kunde ja letztendlich in der Zielwelt alle entscheidungsrelevanten Daten, Attribute vertrauenswürdig über seine Audi Wallet selbst bereitstellen kann. Es entfällt dann ja das Prüfen von irgendwelchen Dokumenten, der Abgleich von Angaben und auch der Abruf aus zentralen Datenbanken über irgendwelche Schnittstellen. Das schafft also komplett neue Möglichkeiten ja, bei dem Design von Onboarding-Strecken und Produktstrecken. Und diese Prozesse müssen halt eben auf diese neuen Möglichkeiten angepasst werden. Wer also frühzeitig damit beginnt, kann die mit dem Einsatz der Audi Wallet verbundenen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen besser beherrschen, sowie die Vorteile, die die Audi Wallet bringt, auch besser nutzen.
Peter, damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Reihe zur Audi Wallet angekommen. Und ja, ich hoffe, wir konnten zeigen, die Audi Wallet ist halt nicht nur ein Technikprojekt, sondern ein ja gesellschaftliches und rechtliches ja, Großvorhaben mit großen Chancen, aber eben, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben, mit vielen Risiken und auch offenen Fragen. Peter, erstmal an dich ganz, ganz lieben Dank für den fundierten Überblick und deine auch vielen praxisnahen Einordnungen. Danke an dich.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Dana. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Stück mehr Klarheit verschaffen konnten in Bezug auf die Audi Wallet und die damit verbundenen Entwicklungen. Und auch hier passt der Spruch, ja, es bleibt spannend, wie die digitale Identität und die digitalen Prozesse unser Leben verändern wird.
Und wir werden das weiter verfolgen und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.